Tommy hat die Kuh vertragen. Ich habe in Beuers und Kuckerutzer Garten geholt, wenn der Hase im Ball drüber geschossen hat.
Der Vitali hat auch gerade eine schlechte Partie erwischt und ich habe einen meiner wenigen Kuren erwischt.
Das heißt jetzt noch immer, aber ich habe nie einen Teller fliegen gesehen. Nein,
ja, ich bin fit.
Ich war wirklich bei jedem Plätzchen dabei, mit jedem Spaß, aber war ganz genau gewusst, wenn es zum Training geht
dann
oder zum Spiel geht, dann muss ich funktionieren.
Eine neue Folge Copa Pelé Legenden mit Schmäh. Vorneweg mal ganz wichtig, gleich abonnieren und uns folgen, damit man in Zukunft auch nichts mehr verpasst. Und wir freuen uns heute auf Folge 6 mit zwei Herrschaften, die den österreichischen Fußball geprägt haben. Und freue mich sehr, dass sie heute bei uns sind. Auf der einen Seite Tommy Flögel. Hi.
Hallo.
Und Jakob Jantscher.
Servus.
Ja, man kann sagen, zwei Generationen treffen da heute aufeinander. Jakob, du hast mir gesagt, bei der Copa Pelé, das Schöne ist ja dieses Generationenspiel. Man kommt her und sieht die Alten und genießt und hört einfach nur zu.
Ja, das genieße ich, muss ich sagen. Also ich bin ja erst frisch dabei, aber es ja, macht Spaß in der Kabine. Man muss als Junger doch ein bisschen was anhören, auch, wenn man auf der Massagebank liegt. Kommt gleich mal ein Spruch rum, aber das passt und das macht Spaß. Das ist eine ganz coole neue Erfahrung auch für mich. Ja.
Bei dir war das damals ähnlich, wo du als Junger dazugekommen bist zur Copa Pelé, damals unter Herbert Prohaska noch, gell?
Ja, richtig. So durfte ich noch mit ihm spielen oder mit dieser Mannschaft damals spielen. Da waren ja noch etliche Größen dabei, Fritz Latzan und Herbert Prohaska und so weiter. Und ja, da sitzt man nur in der Kabine einmal und weiß nicht, ob man noch zum Fußballspielen kommt oder ob man nur lacht in der Kabine. Es war schon eine super Erfahrung und das hat sich Gott sei Dank bis jetzt auch oder wir haben es so weiterführen können, dass das im Grunde genommen jetzt immer mehr geworden ist und immer größer geworden ist. Und macht da einen Riesenspaß.
Und die Jungen braucht man am Feld dann, oder? Dass die Kilometer machen und
das auf alle Fälle. Früher war es ich, einer der Jungen, der jüngeren Spieler. Und jetzt kommen Gott sei Dank wieder noch die nächsten Jungen nach. Ja, da spart man sich dann den einen und den anderen Meter wieder am Spielfeld.
Ah, Jakob, du hast gesagt, der ist noch gut benannt.
Tommy ist noch top benannt. Aber das war einer der ersten Sachen, kann ich mich erinnern, was ich von Toni Pfeffer und von Peter Packerl gehört habe. Hört sich herzu, Junge. Macht einmal zwei, drei Dirteln, vier Dirteln, dann ist er Ruhe und dann können wir spielen. Also das waren die ersten Sachen, die ich gleich gehört habe.
Druck.
Und ja, nein, aber dass das ja da so läuft und so soll man es machen. Und ja, bis jetzt hat es ja immer passt. Ja.
Und die Saison der Copa, die läuft ja gut an am 25. Juli. Dann eines der großen Highlights in der Gruben, bei dir zu Hause kann man sagen, in Graz, das große Spiel. Tickets dafür und alle Informationen dazu gibt es auf der Website von Copa Pelé. Vorfreude groß, das ist ja doch ein richtiges Event in dieser legendären Fußballstätte.
Ja, sicher. Also ich glaube, gerade für uns Grazer ganz was Besonderes, hat ja schon besonderen Flair auch das Stadion. Ich habe selber noch als Aktiver mit den Sturmamateure damals drinnen spielen dürfen. Also da habe ich vieles erleben dürfen. Habe angefangen zum Stadion gehen. Damals mein Opa hat mich mitgenommen. Also verbinde sehr viel damit. Und wenn man jetzt dann mit einigen Legenden zusammen dann dort ein Spiel austragen kann, ganz was Besonderes, ja.
Sehr schön. Jetzt wollen wir uns aber ein Stück weit um eure Fußballkarrieren kümmern. Tommy, bei dir ist ganz viel Austria und Schottland das drüber steht, also die zwei großen Stationen in deiner Karriere. Beginnen wir mit der Austria. Du bist dort noch immer bei den Fans sehr gern gesehen, bist sowas wie eine richtige Austria-Legende geworden, weil die Fans dich immer sehr gern gehabt haben.
Ja, ich habe es auch immer sehr gern gehabt. Also.
Eine Liebe, die auf Beidseitigkeit
begann. Ja, das ist, ich bin halt im Prater aufgewachsen und die Austria ja damals im Praterstadion auch neben dem Praterstadion trainiert hat. Hat es mich dann auch dorthin verschlagen. Und
das, obwohl der Papa war eher grün.
Ja, richtig. Grün, aber das Problem war eigentlich nur, dass er zu damaliger Zeit noch keine U-Bahn gefahren ist nach Hütteldorf. Ja. Dann hätte es mich vielleicht, wenn mein Vater dann mit rausgenommen hätte nach Hütteldorf einmal mit dem Auto, hätte es vielleicht dann mit der U-Bahn hingehauen, aber in dem Fall war es der einfache Weg. Ich bin im zweiten Bezirk aufgewachsen und somit war der einfachste Weg zur Austria runter. Dort habe ich dann mittrainieren dürfen mal, habe aber glaube ich zwei, dreimal angefangen, weil daneben im Stadionbad oft mal gedacht habe, nein, ich möchte lieber da bleiben, ich möchte lieber schwimmen, als wie willst du da trainieren? Und meine Mutter hat mich dann wieder rübergetreten. Aber ja, so ist es dann entstanden und ich habe dann meine Freunde auch dort bei der Austria gehabt und vor allem auch mit den meisten bin ich in die Schule gegangen.
Und dann dort die Karriere so richtig anklingen lassen in einer Mannschaft mit ganz großen Namen. Das war die Zeit von Herbert Prohaska und Co. Toni Polster damals auch noch mit dabei. Wie war das dazu zu kommen zu solchen gestandenen Fußballern in Österreich als Junge?
Ja, es hat sich eigentlich ziemlich rasch ergeben bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann mich noch erinnern, hab zum Lernen angefangen. Eine Lehre begonnen und dann hat es immer geheißen, ja, da spielt schon einer unten, den können wir schon vielleicht einmal raufziehen und so weiter und so fort. Und das hat sich dann auch der damalige Trainer Erich Hof getraut. Da war ich mit 17 Jahren, bin ich das erste Mal am Trainingslager mit gewesen, wo eben noch ein Herbert Prohaska gespielt hat. Und ja, war schon sehr, sehr ehrfürchtig dem Ganzen gegenüber. Also hat man mir auch nicht unbedingt jetzt sagen müssen, was ich zum Tun habe. Ich habe die Koffer geschleppt und bin nicht vom Bus fünfmal hin und her gegangen mit dem Stoppelkoffer, den es heute ja gar nicht mehr gibt. Aber ja, bin in der Hösche reingegangen, so wie es die Jungen halt machen, wenn der Herbert mitgespielt hat. Und habe mich da so schon langsam herangetastet. Und die Jungen damals, die vor mir ja schon da waren, Christian Prosenik, Freund Robert, die waren ja schon da, Pfeffertoni war auch noch nicht einer von den Alten. Also da habe ich mich schon ein bisschen auch anlehnen können. Attila Segalioglu war noch dabei. Also da habe ich mich ein bisschen anlehnen können und habe mal die ersten Schritte gehen können dort.
Ja. Jakob, war das bei dir auch so als junger Spieler, dass man damals noch getragen hat, bei der Massagebank gewartet hat, bis man drankommt?
Ja, Tommy hat die Koffer getragen. Ich habe in Beuers und Kukarotzer Garten geholt, wenn der Hase im Ball drüber geschossen hat. Also da hatte jeder seine Geschichten. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Ja. Also,
weil damals war auch eine gestandene Mannschaft, wo du dazukommen
ja,
bist, oder?
Ja, also es waren dann schon noch einige ältere Spieler dabei. Natürlich aber auch für mich als Sturmfan was Besonderes gewesen, wenn es dann mein Hasi selber noch zusammengekickt hast. Das hat dann schon noch richtig Flair gehabt, auch, weil die hast du als junger Bub zugejubelt und dann kannst du selber mit dir zusammenspielen, war schon was Besonderes. Obwohl ich den Ball holen habe müssen im Kukarotzgarten, aber ja, das vergisst man auch nicht und deswegen, ich glaube, das gehört dazu. Das ist einmal so im Fußball, nicht nur im Fußball und ich glaube, man lernt da dazu und man lernt viel von den älteren Spielern dann, ja.
In den 90er Jahren, wo der Tommy schon international und für die Austria Meistertitel geholt hat, warst du ein junger Bub und damals Sturmfan, oder?
Richtig, ja. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, 94, 95 habe ich noch Videokassetten daheim gehabt, Tommy.
Du bist Austria-Fan.
Nein. Aber,
war das eine Meistersaison? 94,
95? Ja, ich weiß nicht, aber ich habe Videokassetten daheim gehabt, auch heute. Ja. Bundesliga 94, 95. Mit dem Herrn Elstner und da ist der Name Thomas Vögel natürlich sehr oft gefallen in diesem Video.
Ich glaube, das war schon die Salzburger Zeit dann, 94, 95.
Was? Ja, ich glaube, 94, 95 ist die mit Jocevic, Pfeifenberger, die Dings.
Da war eure große Zeit schon wieder vorbei.
Aber Didi und Andi Ogris halt viel. Also das waren meine ersten Berührungspunkte mit der Generation. Aber auch ganz lustig, ja. Also Videokassetten gibt es ja jetzt nicht mehr und die glaube ich auch nicht mehr.
Hast du gar nicht mehr.
Man weiß nicht mehr, wo man es abspielen soll. Gell? Aber schwelgst du gerne in diesen Erinnerungen in der Zeit, Anfang der 90er Jahre, die erfolgreiche Zeit der Austria?
Ja, doch. Also man kommt halt immer wieder ins Gespräch. Jetzt vor allem mit der Copa Pelé, wo wir doch auch immer wieder zusammenkommen. Aber ist jetzt nicht so, dass man da ins Detail reingeht. Aber ist immer schön, noch in dieser Zeit auch ein bisschen zu schwelgen und ein bisschen ein paar Anekdoten rauszupicken. Also ja, man hört immer wieder doch wieder was Neues. deswegen, ja, ist lustig.
Euch eint ja eigentlich, dass ihr in eurer Heimatstadt einen großen Verein habt, wo euer Herz wirklich präsent ist. Gab es für dich nie was anderes jetzt? Also in Graz war ganz klar Sturm?
Ja, also von klein auf. Mhm. Also ich habe eine schwarze Sturmfamilie. Mhm. Also es gibt schon ein paar, die zum KRK gehalten haben, aber für mich war eigentlich immer klar Sturm Graz und ja, war natürlich immer was Besonderes. Als kleiner Bursche immer gesagt, ich möchte mal Fußballprofi werden und halt dort einmal für Sturm Graz im Stadion spielen. Und bin jetzt im Nachhinein natürlich froh, dass ich das geschafft habe und dass ich das erleben habe dürfen. Ja.
Und trotzdem gab es in deiner Karriere eine andere Station in Österreich, ja. Die Salzburger. War die große Zeit von Red Bull, wo sie da investiert haben am Anfang und internationale Stars geholt haben, aber auch nationale. Und da kam der Anruf. War das für dich klar, dass du dorthin gehst? Muss man das machen? Hat man das zu dem Zeitpunkt machen müssen?
Ja, also ich muss zur damaligen Zeit dazu sagen, dass sich der Verein extrem um mich bemüht hat. Da war der Didi Beiersdorfer noch, der Herr Linke, der Hüb Stevens war Trainer. Also die, man glaube ich, 2-3 Mal in Graz, ich war 2-3 Mal in Salzburg eingeladen. Also die haben sich schon sehr bemüht um mich. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass diese Erfahrung für mich auch sportlicher ganz, ganz erfolgreich war. Also ich habe doch einiges gewinnen dürfen auf Vereinsebene, aber auch für mich persönlich mit dem Torschützenkönig, besten Spieler damals. Also es war für mich dann schon ein Schritt, wo ich sage, sportlich gesehen absolut zufriedenstellend, absolut erfolgreich. Und deswegen, war das natürlich dann auch die 2,5 Jahre, knapp 3 Jahre, was du war, eine ganz eine coole Geschichte. Ja.
Man hat in Österreich, glaube ich, schon das Gefühl gehabt, da entsteht was in Salzburg da drüben, gell? Also so vom Blick.
Ja, ich glaube, dass so das so die erste Generation war, wo sie wieder was getan hat, ja, wo ein bisschen eine Veränderung passiert ist, wo generell im österreichischen Fußball sich viel verändert hat, auch im Nachwuchs. Also, ja, und ich glaube, da war er auch maßgebend daran beteiligt, dass da die nächste Generation wieder in ein neues Fahrwasser kommt. Ja. Wir sind ungefähr, wir haben sie so ziemlich gleich überschnitten. Ja. Ich habe aufgehört, er hat angefangen.
Ja, Mario Haas muss euch beide noch, habt ihr beide am Spielfeld noch gehabt, oder?
Ja, freilich.
Genau, also das ist so einer, der beide Karrieren
begleitet hat. Der Tommy wird viel in der legendären Gruppe gespielt haben gehen wahrscheinlich.
Ja, genau. Hm?
Das waren die großen Duelle. Über eure Zeit im Ausland wollen wir nachher noch sprechen, aber jetzt bleiben wir mal in Österreich. Tommy, bei dir hat Wien einen ganz großen Faktor. Du bist ein richtiger Wiener und ich habe mit einem guten Kollegen von dir gesprochen, der sagt, wenn er in Wien ist, dann gibt es nur eins, Segafredo mit dem Tommy Blögel. Wir hören einmal ganz kurz rein. Damir Kanadi hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, Thomas Flögel ist für mich natürlich eine Legende. Nicht nur in Österreich, aber auch in Schottland bei den Harz eine Legende. Auch im österreichischen Nationalteam damals hervorragender Fußballer. Wir haben miteinander noch im Nachwuchs einige Jahre gemeinsam verbracht. Auch wenn er jünger war oder war er immer bei uns oder ist oft hochgezogen worden. Und Tommy und ich haben dann auch eine Zeit am Polizeiplatz damals eine Fußballschule gemeinsam geführt und dann in weiterer Folge, wie ich noch im Amateurfußball war, haben wir damals beim SC Simmering auch gemeinsam den Meistertitel in der Wiener Liga geholt und dahingehend sind wir heute Freunde geblieben. Wir treffen uns regelmäßig, wenn ich in Wien bin, am Morgen in der Stadt am Graben im Segafredo, wo wir gemeinsam Kaffee trinken dann, auch mit anderen Freunden, Fußballfreunden. Und der Tommy, was ich am auszeichne, ist einfach sehr positiver Ort, immer gut aufgeregt, immer einen lockeren Schmäh auf den Lippen. Und es macht immer Spaß, mit ihm zusammenzusitzen und sich dann über Fußball zu unterhalten oder private Dinge, was es dann auch ist. Anekdoten würde es natürlich geben, wenn man so lange mit dem Tommy befreundet ist, aber da bin ich da sicherlich der Falsche und das möchte ich auch nicht nach außen hintragen, das ist auch nicht meine Art. Dahingehend bin ich sehr dankbar, dass er ein Freund von mir ist und weiterhin alles Gute. Ich hoffe, das reicht für dich, Mario. Alles Liebe, ciao, ciao.
Wunderbar, Damir Kanadi. Ein guter Freund, weil er die Anekdoten jetzt nicht raushaut. Darf man nicht alles erzählen?
Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, Damir ist wirklich ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und wie gesagt, also wenn er da ist, dann treffen wir uns immer.
Was wird da so besprochen im Segafredo?
Ja, nur über unsere Gesundheit. eigentlich über alles. Also wir reden sicherlich viel über Fußball, aber nicht nur. Also wir haben auch andere Sachen im Leben, wie unsere Familien. Also wir haben Thema genug.
Aber eint das vielleicht diese Generation, dass ja gerade diese Wiener Partie vom Fußball noch so befreundet ist, dass so viele Freundschaften noch immer aktiv sind?
Ja, es kommt im Alter dann meistens erst immer so ein bisschen raus. Ja. Solange man spielt, ist man doch noch ein bisschen mehr egoistisch und man stellt mehr die Übung auf, auch den eigenen Mitspieler gegenüber, weil man ja doch auch spielen möchte und so weiter. Wenn das dann einmal nicht mehr ist, dann interessiert man sich schon ein bisschen mehr noch für den Konkurrenten im eigenen Team. Nein, und dann, wie gesagt, es entstehen schon Freundschaften auch während des Spiels und während dieser Karriere, denke ich einmal. Und und das Schöne ist ja, dass man sich dann im Nachhinein immer noch treffen kann und drüber lachen kann und drüber plaudern kann. Und das macht ganz einfach Freundschaften aus.
Jakob, wie viele gute Freunde aus dem Fußball, bei dir ist ja noch nicht so lange her, hast du noch?
Ja, doch einige. Ich glaube, das ist das Schöne im Fußball, es verbindet ja extrem und ich war ja eine Zeit lang im Ausland und das ist dann immer wieder schön, wenn man dann eine alte Weggefährten oder einen Gegner noch irgendwo mal trifft, über die alten guten Zeiten spricht und auch jetzt, also Beispiel Copa Pelé, das freut mich extrem, wenn ich dann halt die Jungs wieder sehe, die in meinem Alter sind, ob es jetzt der Divi ist, ob das der Sutti ist, der Kleinflo, mit denen ich ja selber alle noch zusammengespielt habe, dann ist das schon ganz eine coole Sache. Ja.
Du hast mir vorher oben gerade erzählt, der Torschützenkönig, der ist so zustande gekommen, dass damaliger Freund von dir, oder ich weiß nicht, wie ihr jetzt noch miteinander seid, Stefan Meierhofer mit dir um diesen Torschützenkönig gefightet hat. Ihr wart am letzten Spieltag torgleich.
Genau.
Und er ist nur allein aufs Tor gelaufen und hat das Tor nicht gemacht.
Genau. Also nicht, weil er nicht verschossen hat, sondern er hat nur vorne umgespielt. Ja. Letztes Spiel gegen die Admira, ich bin die letzten vier Spiele ausgefallen mit einer Schulterverletzung und der Major ist aufs Tor gerannt, ja, und hat ihn dann umgelegt und der hat ihn ins leere Tor reingeschoben. Und da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Er ist dann, hat mich gesucht im Stadion in Salzburg, da war relativ viel los. Also der hat ja länger gesucht, aber war schon ein besonderer Zug vom Major, ja, muss ich sagen. Und war ganz eine geile Sache natürlich, dass wir dann beide dann die Trophäe bekommen haben und beide Torschützenkönig waren, ja.
Hätte es der Toni Polster auch gemacht?
Da kann er dann.
Wahrscheinlich nicht, oder?
So
Stürmer.
Nein, es gibt nicht viele, die das getan hätten.
Ja, ja. Die erfolgreiche Zeit in Salzburg, die hatte ich auch zum richtigen Star in Österreich gemacht, Torschützenkönig, Nationalteamkarriere. Hast du das erste Länderspiel sofort bei der Hand?
Ja. Also das vergisst man nicht. Also ich glaube, das hat jeder Spieler wird das nie vergessen. Für mich ganz ein besonderer Moment. Wir haben in Belgrad gespielt gegen Serbien.
Richtig, ja.
Extrem viele Zuschauer im Stadion gewesen. Ich kann mich erinnern, die ganze Family war unten. Wir haben einen Bus gechartert und glaube, da sind 20 Familienmitglieder durch habe ich nach Belgrad. Ein ganz besonderer Moment. Leider eins zu verloren, aber ja, ganz eine große Geschichte gewesen. Ja.
Unter dem Trainer Tidi Konstantini.
Richtig.
Die Nationalmannschaft deswegen ja bei uns bei der Copa immer ein ganz wichtiges Thema, weil ohne Nationalteamspiel darf man ja kein Teil der Copa sein. Tommy, wie war es bei dir das erste Spiel?
Ja, das ist eigentlich auch so entstanden, dass ich ja zuvor schon länger dabei war im Nationalteam. Nur ich wäre ja fast 1990 dann zur WM mitgefahren nach Italien. Oder habe ich mich leider Gutes im Trainingslager zuvor verletzt und ob müssen operiert werden am Außenband und konnte nicht mitfahren zu dieser WM und deswegen habe ich dann noch,
hat's noch ein bisschen
dann, länger warten müssen und habe erst dann 92 mein Debüt gehabt gegen Litauen.
14.04. ja.
Naja. Und war natürlich eine klasse Geschichte, aber für mich war es in der, was ich mich erinnern kann, weil ich ja die Mannschaft gut gekannt habe, ja, und weil ich ja schon mit denen trainiert gehabt habe und wir haben ja schon etliche Freundschaftsspiele gehabt, war das so ja, nichts Spezielles jetzt, dass das so mein erstes Spiel war. Ja.
Also du warst schon so integriert, dass jetzt nicht mehr so dieses Highlight war, dass du sagst, jetzt spiele ich auch.
Ja, also so hypernervös jetzt da bei dem Spiel war ich nicht. Habe eigentlich schon richtig drauf gewartet, dass ich auch dann noch nach dieser Verletzung wieder zurückgekommen bin und dass ich dann auch wieder im Team sein durfte.
Dieses Debüt unter dem legendären Ernst Happel. Immer wenn man über ihn spricht, dann übergibt ihn so eine große Aura. Wie war er für dich?
Zauberer. Das, was er uns eigentlich immer gesagt hat, war er selbst. Also ich glaube, er hat
Typ, oder?
Ein eigener Typ, er hat mit wenig Worten viel erreicht.
Hat man einfach Respekt gehabt.
Extrem, extrem. Ich glaube, jeder Journalist, kann ich mich noch erinnern, hat dort einen riesen Respekt gehabt vor ihm. Wir sind noch im Hotel gesessen und die Journalisten, die reinkommen sind, hat er alle gleich wieder rausgeschickt. Nein, gehen wir, Zauberer, weg da. Und dann haben zum Teil schon bei der Ski wieder geschaut, ob er im Kaffeehaus im Hotel sitzt. Wenn er nicht da war, haben sie sich reintraut. Wenn er dort gesessen ist, hat sich keiner reintraut. Also er hat aber damit uns den Spielern extrem den Rücken freigehalten. Und wir haben immer Ruhe gehabt im Hotel und haben nicht allzu viele Fragen beantworten müssen vor dem Spiel. Also er war ganz einfach, ja, er war eine Riesenrespektperson, eine Riesenpersönlichkeit und bin dankbar, dass ich unter ihm spielen habe dürfen.
Und an seiner Seite war ja lange Zeit auch Didi Constantini an seiner Seite, den du dann auch als Nationalteamtrainer hattest, also auch das eint euch ein Stück weit. Ja. Und da gibt's auch eine lustige Geschichte. Didi Constantini, der dich mal oder der dir ganz klare Anweisungen gegeben hat, wie schwierig es wird.
Ja, war ich beim ersten Spiel gegen Serbien. Also da haben wir einen Tag vorher geholt, da gesagt, Janci, zu, du fangst morgen an. Du wirst aber zwei Spieler haben als Gegenspieler, da wirst du nicht viel sehen, weil das sind richtige Berge. Sie sind doppelt, dreifach so groß wie du, dreifach so breit wie du. Also da wirst du nur einen Schatten sehen. Das war damals der Ivanovic bei Chelsea und der Vidic bei Manchester United. Aber ich war jetzt nicht wild nervös. Natürlich ein bisschen eine positive Anspannung. Ich kann mich noch erinnern, dann bin ich in die Kabine rein, dort ist der Zehner gehängt mit meinem Namen. Da war ich dann auch ein bisschen überrascht, weil das war auch nie ein Thema, dass ich mit dem Zehner auflaufen soll.
Also den haben sie einfach gegeben?
Genau. Da bin ich in die Kabine rein und dann habe ich den Zehner gesehen. Also, nein, aber Didi für mich ganz ein besonderer Mensch gewesen. Natürlich, er hat mich zum Nationalteamspieler gemacht. War ein Liebling von meiner Mama, hat meiner Mama damals auch gratuliert zum 50. Geburtstag, ganz eine besondere Geschichte. Also die Mama hat sich extrem gefreut. Ich habe mir Constantini damals gefragt, ob er kurz einmal an meiner Mama gratulieren kann. Der war eigentlich auch, ja, er ist menschlich. Also top. Also du hast alles von ihm haben können und war eine besondere Zeit. Ja,
was ich auch immer so gespürt habe, wir haben ja viele Nationalteamtrainer jetzt auch aus dem Ausland in den letzten Jahren bei uns gehabt, aber er hat auch irgendwo so dieses Österreichische vertreten, oder? Also dieses bodenständige Österreichische, Tirolerische vielleicht auch mitgebracht?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube auch, dass das auch ganz eine wichtige Komponente ist und auch die, wie die das auch gewusst haben und wie er dann die Jungs handeln muss und wie das auch passend ist. Und wir haben, also ich kann jetzt nur von meiner Zeit sprechen, also wir haben das auch genossen mit ihm zusammenarbeiten. Ja.
Tommy, du hast fast 40 Länderspiele. Und trotzdem war das in einer Zeit, wo das österreichische Fußballnationalteam nicht so erfolgreich war wie vielleicht jetzt. Ist das, du warst doch Kapitän unter Hans Krankl. Ist das in der Nachbetrachtung für dich teilweise schwierig, dass du sagst, schade, dass ich nicht im Nationalteam größere Erfolge feiern habe können?
Naja, nachhinein, man will immer gewinnen, ja. Also Ich möchte dem nicht nachtrauen. Also
überhaupt aber es war nicht diese goldene Ära, oder?
Ja, aber ich denke, dass das gerade eine Umbruchphase auch war. Man hat ja das gesehen, wir sind, glaube ich, bei jedem Ländermatch mit einer anderen Truppe aufgelaufen. Viele Spieler sind erst da in dieser Zeit ins Ausland gekommen und so weiter und so fort. Also es war nicht einfach, egal wer Teamchef war. Ja. Und es war nicht so einfach, eine sehr, sehr gute Truppe hinzustellen. Aber für das haben wir uns trotzdem recht wacker geschlagen. Wir haben ja so überraschende Ergebnisse auch erzielt. Wir haben mit Tirol einmal 5-0 gewonnen gegen die Weißrussen und so weiter. Also ja, da hätte uns auch keiner was geben. Aber es war halt nicht so diese Kontinuität drinnen, weil wir es ganz einfach nicht gehabt haben. Und man muss auch sagen, zu unserer Zeit, wir hatten noch nicht so viele Möglichkeiten, Spiele auszutragen. Wir haben gehabt vielleicht fünf Länderspiele und von den Trainingscamps genauso. Ja, also heute die Nationalmannschaft kommt ja doch immer einige Tage zusammen. Mhm. Das haben wir alles nicht gehabt. Also, und wenn wir zusammengekommen sind, war das mehr Regenerationstraining, als wie jetzt, dass ich sich wirklich auf den Gegner richtig taktisch so einzustellen, dass es auch Hand und Fuß bekommt. Ja. Also das war oft, die Zeit war ganz einfach eine andere und die hatten wir nicht. Mhm. Ja. Aber nochmal, ich will dem nicht nachtrauen. Wir haben trotzdem eine schöne Zeit gehabt und hat auch immer wieder Spaß gemacht und war immer eine Ehre, für das Nationalteam zu spielen.
Vor allem hast du ja extrem lange Zeit rund um dieses Nationalteam verbracht. Mal mehr mit Einsätzen, mal weniger. 1990 hast du schon gesagt, warst im Kreis der Nationalmannschaft. 2007 dann Kapitän. War das schon nochmal sowas wie ein Ritterschlag von Hans Krankl, die Kapitänschleife zu kriegen?
Ja, ich denke, auf alle Fälle. Es war halt so, dass der Andreas Herzog ja dann abgetreten ist und der Nächste, der halt dann schon lange dabei war, war eben ich und Hans hat mir die Ehre erteilt, dass ich Kapitän habe sein dürfen, war natürlich eine Riesenehre. Wie gesagt, also es macht einen schon sehr, sehr stolz, das ist ganz klar. Und ich danke auch dem Hans Krankl. Ich weiß natürlich, dass auch mein Vater das Vorbild vom Hans war und dann bin ich in den Genuss gekommen von ihm, weil er war sicherlich auch einer, auch wenn er bei Rapid war, aber er war sicherlich einer meiner Vorbilder im Offensivbereich, weil ich glaube, es gab wenig bessere Stürmer als wie ihn, der in Barcelona zum Torschützenkönig
ernannt wurde. Du sprichst da ein spannendes Thema an. Oft heißt es ja jetzt gerade, oder gerade jetzt in den letzten Tagen, hört man immer wieder Marko Arnautović, greatest of all time in Österreich und, oder der David wird oft so rausgehoben und da vergisst man vielleicht manchmal, was wir für tolle Fußballer alle schon bei uns im Land gehabt haben. Ich erwähne dann immer an Hans Krankl, an Herbert Prohaska, an Toni Polster, an Andi Herzog und. Wie seht das denn ihr als Aktiver? Wer ist der Größte oder gibt es den einfach nicht, weil man die Zeiten nicht vergleichen kann?
Also ich würde es jetzt so eigentlich, es ist schwer zum Oberbrechen, glaube ich, weil jede Zeit hat seine Spieler, jede Zeit hat seine Protagonisten, die einfach fürs Nationalteam unterwegs waren, dort gute Leistungen gezeigt haben. Aber die Namen, die jetzt genannt worden sind, das sind eigentlich die, wo ich sage, okay, das sind die man übers Land hinaus richtig, richtig gut kennt und die für den österreichischen Fußball extrem viel geleistet hat.
Und obwohl, wenn man da vergisst man ja auch die vor den 70er Jahren gespielt haben. Und da gibt's ja,
hatten ja schon mal ein Wunderteam. Ne?
Genau,
ein also Wunderteam. Darf man nicht vergessen, dann waren auch immer so dazwischen so ein paar Flauten, wo sich der ÖFB nicht leisten hatte können, zur WM zu fahren. Ja. Also es war immer schon auch dahingehend nicht so einfach für die Österreicher, da eine wirklich konkurrenzfähige Nationalmannschaft zu stellen in den ganz frühen Zeiten. Deswegen aber, man darf jede Sparte musst du immer mitnehmen. Du darfst keinen Spieler vergessen und ich würde auch nicht sagen, es ist logisch, dass immer den ich als letzter sehe, das ist der Beste. Ja, ja. Aber,
wie jetzt alle Messi sagen oder Messi-Ronaldo-Diskussion, ja. Aber ja. Vergisst man Maradona vielleicht. Ja, oder
aber deswegen hassen wir auch Copa Pelé, weil den darf man auch nicht vergessen.
Aber eins darf man fragen und da kann ja jeder subjektive Antwort geben. Wer war der beste Mitspieler, den du dir gehabt hast?
Ich kann das gar nicht so beantworten, weil ich etliche gute gehabt habe. Ja.
Also auch da nicht wirklich.
Ich habe im Verein mit Top-Spielern spielen dürfen, ja, sei es bei der Austria, mit Schröger, Betterman, Beko, was man, die könnt ihr eigentlich alle nennen jetzt. Ja. Und genauso im Nationalteam mit Herzog Andi und dann mit Polster Toni. Also da waren schon richtige, gute, sehr, sehr gute Spieler dabei, auch in Großbritannien, wie ich gespielt habe. Also da waren schon richtig sehr, sehr gute Spieler dabei. Deswegen Ich will keinen auf irgendwo raufheben oder auf ein Podest stellen. Es waren mit allen, die ich gespielt habe, waren eigentlich sehr, sehr, sehr gute Fußballer und deswegen ja, muss ich das so stehen lassen. Also den anderen wäre ich nicht aus.
Ja. Legst du dich fest?
Boah, also ich habe auch einige miterleben dürfen. Also ich denke sehr gut, dass sehr früh an meine Zeit in Moskau zurück. Da war der Svetlan Misimovic damals.
Ja.
War richtig gut, ein richtig geiler.
Auch in der deutschen Bundesliga, genau, bei Bayern Wolfsburg und Wolfsburg. Damals,
genau, ein richtig geiler Kicker. Also den würde ich jetzt fußballerisch sicherlich hervorheben, wo ich sage, okay, das war schon ein Bombenkicker. Mhm. Und auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit, der Rasmus Heul und jetzt, den ich jetzt auch ein bisschen mit prägen habe dürfen, als Aktiver noch. Ganz ein besonderer Charakter, ganz besonderer Spieler und freut mich natürlich, wenn dann auch solche Spieler den Weg zum Weltklasse-Spieler schaffen, ja.
Dich hat in der Nationalmannschaft natürlich auch eins geprägt. Du hast ein großes Event miterleben dürfen, die Europameisterschaft 2016 in Frankreich, ja. Unter Marcel Koller damals. Ja. Jetzt sind wir gerade in so einem Turnier. Wie war das damals mit der Mannschaft, wo man ja auch so hohe Erwartungen gehabt hat, ja. Die dann leider nicht ganz so aufgegangen sind, wie man sich das im ganzen Land erwartet
hat? Ja, ich glaube, berechtigt haben wir da eine gewisse Euphorie gehabt in Österreich, ja. Weil man natürlich die Qualifikation genau, hat. Ohne Niederlage da aufgestiegen sind. Also das war dann schon berechtigt, aber war dann die Endrunde ein bisschen schwierig. Wir haben dann doch einige Spieler gehabt, die kurz vor der Endrunde auch verletzt waren, vielleicht ein bisschen weniger gespielt haben, die wirklich in der Quali alles gespielt haben und da richtig performt haben. Und das braucht es halt. Also du musst dann einfach beim Tag X, wenn die Europameisterschaft damals losgeht, brauchst du die Spieler in Form, du brauchst die Spieler hundertprozentig fit. Und ich glaube, das haben wir einfach nicht zu dem Zeitpunkt gehabt. Und deswegen war das natürlich schade, dass wir da eigentlich nicht über die Gruppenphase drüber hinausgekommen sind. Aber das Event selber natürlich, ja, das war schon überwältigend natürlich, also die ganze Vorbereitung auch, ja.
Aber natürlich auch ein Stück weit Spielglück. Ich kann mich erinnern, ich war als Reporter mit in Frankreich. Alaba Schuss beim ersten Spiel gegen Ungarn, glaube ich, Stange, ja. Stange raus. Ja. Wenn der Stange reingeht, geht man über was anderes?
Ja, wir hätten ja dann hinten auch Sianer, also der Drago gegen Island, der Elfmeter, ja. Genau. Also das hätte uns ja dann eigentlich, so weit ich mich noch zurückerinnern kann, auch helfen können oder genügen können, wenn wir gegen Island gewonnen hätten. Das haben wir dann auch nicht geschafft, aber ja, wie gesagt, also ich glaube, da hat er nicht viel nicht zusammenpasst und trotzdem war es für jeden, der dabei war, ganz was Besonderes, ja.
Ja, Malmoor, damals das Hotel, ja. Wir haben da in der Nähe gewohnt als Reporter und es gibt eine Geschichte, die habe ich bis heute nicht auflösen können. Es heißt ja, es soll einmal ein Teller geflogen
sein. Ja, das heißt jetzt noch immer, aber ich habe nie einen Teller fliegen gesehen. Ja.
Nicht, okay,
vielleicht ist einmal einer bestätigen. Zufälligerweise abgefallen, aber so wie es ja dann immer...
Also wir haben es nicht geschrieben, aber Kollegen, ich glaube, von der Österreich oder so
wurde, ja. Nein, also da muss man wirklich sagen, da ist nie was passiert. Also das ist dann sehr oft und sehr publik groß ausgetragen worden, dass da Teller geflogen sind zwischen Mitspielern, aber das war nie der Fall.
Okay. Gut, Nationalteam, haken wir damit ab. Ich glaube, was sehr prägend war für euch beide, waren Auslandserfahrungen. Und Tommy, bei dir gibt es da eine Station mit Harz in Schottland, die dich, glaube ich, als Mensch auch nochmal verändert hat, die Zeit, oder?
Auf alle Fälle. Also war ja zu der Zeit in Österreich nicht so einfach rauszukommen. Ich hatte noch Vertrag bei der Austria und wie gesagt, das Bosman-Rolling ist dann gefallen und hatte dann auch noch Vertrag und dann habe ich noch ein Jahr zu Ende gespielt bei den Violetten und war aber schon mit den Gedanken so ein bisschen auf Abwanderung. Ich wollte mich ganz einfach verändern, weil ich ein bisschen so Stäblin bin aus dem Nationalteam rausgefallen und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt, ich brauche eine Veränderung. Ich muss mich noch ein bisschen weiterentwickeln, auch wenn ich schon 26 war. Also mit
gutes Fußballalter.
Gutes Fußballalter, aber heute würde man sagen, pumpf, der ist schon alt. Der hört schon bald auf wieder. Aber habe es dann Gott sei Dank noch schaffen können.
Stimmt da die Geschichte, dass du gar nicht beim Probetraining bei Harz warst, sondern wegen einem anderen Club auf die Insel gefahren bist?
Richtig, also es waren von Dundee United waren Scouts da, aber nicht wegen mir, sondern wegen Vitali Astafjev.
Okay.
Der hat damals bei uns gespielt, bei der Austria. Nur der Vitali hat gerade eine schlechte Partie erwischt und ich habe einen meiner wenigen Kurden erwischt. Und der Manager daneben hat gemeint, den könnt ihr ja haben. Ne? Und so ist es dann entstanden und Dundee United hat mich dann eingeladen zum Probetraining. Ja, hätte mich auch gerne gehabt dann nach einer Woche Training, nur mir hat es dort überhaupt nicht gefallen in Dundee. Ich mir dachte, das ist nicht so meins, oder? Da kann ich mich nicht so wohlfühlen. Und habe dann unten einen anderen Manager wieder kennengelernt, der selbst bei Hard of Midlothian gespielt hat. Und der hat dann gesagt, warum probierst du das nicht bei den Hearts? Ich frage mal du den Manager. Sag ich, wer sind das? Okay. Dann ist mir eingefallen, dass die Austria gegen sie gespielt hat im Europacup. Da war ich noch auf der Tribüne, logischerweise, und hab mir das Spiel noch live angesehen. Da war ich noch ein Bub. Und dann habe ich gewusst, wer das sind. Und dann, wir haben uns dann am Weg nach Edinburgh gemacht. mit dem Auto, haben wir sie aus dem Hotel geschlichen, weil dann die United war natürlich nicht amused darüber. und bin dann in Edinburgh oder ins Tynecastle mit dem damaligen Manager Jim Jeffries hineingegangen und habe gewusst, da hole ich jetzt nicht mehr raus. Und habe nur zum Manager gesagt, mach einen Vertrag zu, wir bleiben. Ja, und so ist der Rest ist dann Geschichte. Ja.
Die schottischen Fans machen ja bei der Weltmeisterschaft jetzt auch auf sich aufmerksam mit ihrer guten Stimmung. Wie hast du das Leben dort wahrgenommen und wie hat es dich auch ein Stück weit vielleicht verändert? Ich meine, die Bräune wirst du dort nicht gehabt haben, dass du jetzt mitbringst.
Die Bräune nicht, ja, Gegenteil. Ich war genau das Gegenteil. da wäre mir sogar unangenehm aufgefallen, wenn man Farbe gehabt hätte. Aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Menschen und speziell auch im Verein, ja, Hearts of Midlothian ist nicht so, nur so, weil er so heißt, der Club. Also dieser Club hat wirklich Herz. Ja. Also die Menschen haben mich dort extrem aufgenommen. Sie haben immer geschaut zu jeder Tageszeit, dass ich mich wohlfühle. Sie haben eine Top-Wohnung besucht. Sie haben geschaut, dass ich ein Auto habe. Sie haben wirklich an alles gedacht und haben ständig nachgefragt, passt's eh, geht's da eh gut und so weiter und so fort. Das war fast schon ein bisschen viel für mich. Und spielerisch und so weiter, auch in der Mannschaft war es eine komplett neue Erfahrung, mich wieder auf eigene Füße, auf neue Füße zu stellen. Mhm. Weil in Österreich war ich halt so, ja, der Flügel, ja, der Bub vom Rudel. Dort habe ich mich ganz einfach neu beweisen müssen. Ja, man hat nicht gewusst, wer ich bin. Man hat mich falsch geschrieben. Ich habe auch ein Leiberl gekriegt, dann ohne Tots, weil die haben kein Ö. Also, dann habe ich mein Tape über so drüber gepickt und die Buben wollten mich mal so reißen, weil ich habe gesagt, nein, schaut, da hat einer gekekelt. So genau, lass das oben, das Tape. Ich heiße Flögel. Die haben es nicht aussprechen können. Ja, und so habe ich mir das dann wieder selbst eigentlich alles wieder neu erarbeiten müssen. Und das war genau aber der Weg, den ich braucht habe, weil wie gesagt, ich habe eine Veränderung braucht, ich bin angestanden, ich habe mich nicht mehr weiterentwickelt bei der Austria und deswegen habe ich auch den Schritt getan und der war dann schlussendlich für mich war ein gutes Wert. Ich habe dann 5 herrliche Jahre dort verbracht, mein Sohn ist dort zur Welt gekommen, habe ein paar heiraten können in Schottland, also das war so meine Zeit dann in Großbritannien.
Wir waren da junge Burschen, aber trotzdem, also mir ist es immer so gegangen, ich habe total auf die Legionäre geschaut, also Deutsche Bundesliga sowieso, aber ich habe das immer alles mitgekriegt, wer wo, welcher Österreicher ist wo. Ist dir genauso gegangen? Hast du das am Zettel gehabt?
Also ich weiß natürlich, dass der Tommy drin war, ja, aber du hast also zum
wenig mitkriegt,
genau.
Von gewissen Ligen, ja.
Also das ist ja in Österreich sowieso immer ein bisschen, du bist dann natürlich schnell in Deutschland drin, weil du weißt, okay, da sind viele unterwegs, das sieht man ja immer leichter und mehr, aber wie der Tommy richtig gesagt hat, ich glaube, zur damaligen Zeit schon was Besonderes. Also ja. Da war es ja noch nicht so alltäglich, dass dann österreichische Spieler
ins Ausland geht. Ja.
Genau, also deswegen war das schon damals auch was Besonderes. Und auch jetzt auf der Insel, ich glaube, der Tommy hat ja einen Titel auch geholt. Also deswegen,
genau, den wollten wir noch ansprechen.
Genau, da kommen dann schon Sachen einmal dazu, wo man sagt, als Österreicher, okay, das sind dann die Vorreiter, die was erlebt haben, die was gesehen haben, die was gewonnen haben. Und natürlich auch dementsprechend auch die österreichische Flagge dann international ein bisschen herumzagen. Und das ist ja dann für uns natürlich oder für die Generation, die nachgekommen ist, das ist ja auch für viele Spieler, die in Deutschland waren. Natürlich hat man dann als Österreicher schon vielleicht dann ein bisschen ein positives Gefühl, wenn man dorthin kommt. Und das war schon mal Österreicher Tour, der geliefert hat. Ja. Mhm.
Schottischer Pokal damals, oder? FA Cup in Schottland gewonnen, Titel gewonnen. Das ist ja, ich meine, die Hearts hat dieses Jahr um einen Titel gespielt, aber nicht geschafft, knapp.
10 Minuten vor Schluss.
wie war der Titel damals und wie verfolgst du den Club heute noch?
Also ich verfolge ihn permanent, ich sehe fast alle Spiele.
Mhm. Also die Liebe ist geblieben?
Ja, auf alle Fälle. Also hab noch immer einen super Kontakt mit ihnen. Und zu damaliger Zeit war es halt so, dass der Verein über 40 Jahre keinen Titel mehr geholt hat und wir da die Möglichkeit hatten, im Finale gegen die Glasgow Rangers stehen zu dürfen. Und unser Trainer hat uns immer wieder gesagt, Burschen, das ist ein Spiel und ihr könnt zur Legende werden. Mhm. Das ist ein ganz ein eigenes Feeling, ja, wenn du dann da rausgehst und du gehst aus dem Leuten und und denkst da, machen wir, tun wir und schauen wir, dass wir ganz einfach einmal auch zu einer Legende werden. Ja. Und ja, es war so ganz einfach das Momentum, das für auf unserer Seite war. Und wir haben dann die Rangers schlagen können. Und war natürlich eine Riesengeschichte in Edinburgh. Und wir sind bis heute in der Hall of Fame dort, die ganze Mannschaft und alle, die da dabei waren, also waren, sind bis heute unvergesslich. Leider Gottes, und da sieht man wieder, wie schwer das es ist, zu einer Legende zu werden. Ja, diese Mannschaft, die es verdient hätte, jetzt in dem Jahr Meister zu werden, hat es leider nicht geschafft. Bis wie ich schon gesagt habe, 10 Minuten vor Saisonende, wo sie dann das Tor gegen Celtic noch kassiert haben. Das schmerzt halt extrem, weil sie wirklich eine sensationelle Saison gespielt haben. Aber ja, so ist halt mal, so ist der Fußball und mit dem muss man leben. Und wir warten halt in der Hall of Fame auf die nächsten Legenden, die uns dann vielleicht ablösen.
Aber bringt ja auch was mit sich, was Spannendes, und zwar, dass Harz jetzt in der Quali zur Champions League auf Sturm trifft und ihr zwei vielleicht euch ins Auto setzt, im Flieger setzt gemeinsam.
Flieger.
Und eher Flieger und gemeinsam das Spiel verfolgen wird.
Richtig. Also das
ich glaube, das Daumendrücken ist auch klar. Also auf der einen Seite klar, auf der anderen Seite klar.
Ja. Aber so verbindet ihr wieder der Fußball. Also da sind wir ja wieder bei der Geschichte.
Ja. Nein, wird sicher eine spannende Geschichte.
Du kennst den österreichischen Fußball wahrscheinlich besser als der Jakob den schottischen. Wo siehst du da die Unterschiede? Harz, Sturm jetzt im direkten Vergleich?
Also ich muss ehrlich sagen, gerade die beiden Vereine, Harz hat jetzt aufgrund dieser tollen Saison ihre besten Spieler schon verloren. Einer ist zu den Rangers gegangen, Schenkland, der Stürmer, hinten der Abwehrchef ist gegangen, Mittelfeldspieler ist gegangen. Also da wird es natürlich wieder schwierig, diese Spiele kompensieren zu können. Aber auch bei Sturm ist es so, dass sie immer wieder neue Spieler bringen müssen, ganz einfach. Sie haben eine Zeit gehabt, wieder, wo wir schon an Heuland angesprochen haben, wo der nächste Stürmer gekommen ist damals und. Also sie müssen sicherlich auch noch schauen, dass sie verstärken. Ich schätze, dass die beiden Mannschaften ziemlich auf Augenhöhe stehen werden. Also das wird sicherlich interessant. Der Heimvorteil ist genauso bei den Grazern, genauso wie in Edinburgh gegeben. Also in Schottland erwarten sie sicherlich genauso eine volle Hütte, wo es nicht einfach ist, in dem Stadion was auszuholen.
Ja. Und das können die Grazer auch.
Das können genauso. Dasselbe wie in Graz passieren. Also sie sind beide auf Augenhöhe und mal schauen, wer besser in die neue Saison reinstartet, sage ich mal. Weil beide werden neue Spieler haben. Und da kommt es darauf an, wer schon besser seine Spieler integriert hat.
Jakob, zu deinen Auslandserfahrungen muss man ja sagen, es waren ja mehrere Clubs und es waren auch nicht so die man zwingend am Zettel hat, auch die Länder Russland, Schweiz. Wie kamst du zu deinen Auslandserfahrungen und welche hat dich am meisten geprägt?
Eigentlich relativ einfach zum Erklären. Ich glaube, im Fußball kann man nicht vieles planen. Genau. Kommt dann sehr vieles sehr spontan. Also gerade mein Wechsel nach Russland damals, Ralf Rangnick ist neuer Chef bei Red Bull geworden. Wäre eigentlich in eine andere Richtung gehen. Also ich war dann im Verhandeln mit Ajax Amsterdam, bin dann in Moskau gelandet. Also,
okay.
Also wie gesagt, also das ist einfach der Fußball. Da, ja. Da passieren einfach Dinge, die man sich dann vielleicht jetzt nicht unbedingt vorstellen kann, aber die dann einfach zustande kommen. Bin aber jetzt im Nachhinein trotzdem sehr, sehr froh, dass ich das alles miterleben habe dürfen, auch alle Stationen, weil man einfach, glaube ich, auf persönlicher Ebene extrem viel mitnimmt. Mhm. Also gerade ich habe vieles mit meiner Familie erleben dürfen, da, wo man als Familie einfach ja, ganz anders nochmal sich kennenlernt, ganz anders zusammenwächst, weil man im Ausland da unterwegs ist, viele Hürden überwinden muss und auch sportlich habe ich extrem viel gesehen, im positiven Sinn, im negativen Sinn, sehr viele Erfahrungen machen dürfen, auch gerade am Schluss jetzt nochmal in Hongkong. Also da habe ich schon einiges erlebt und bin echt, muss ich sagen, sehr dankbar, dass ich das wirklich machen habe können. Ja.
Hongkong, Moskau, wo geht es am Fußballer besser? Ja, sind doch zwei extreme Länder, ja, die auch vor allem im politischen, mit dem politischen Hintergrund sicherlich sehr unterschiedlich
sind. Ja, also ich muss sagen, da, zur damaligen Zeit, wie in Russland war, war das ja jetzt nicht so ein großes Thema. Genau. Mhm. Das war ja eine besondere Zeit, da war der Roberto Carlos, da sind wir alle da. Also da waren ja wirklich noch sehr, sehr viele Superstars unterwegs, als wir selber in, bei Dynamo Moskau, Kevin Korani, Misimovic. Also,
sehr international.
Genau, und ein wirklich richtig gutes Niveau. Jetzt in Hongkong, muss ich sagen, da geht halt nichts ab. Also du hast Großstadt-Flair, du hast Strände. Das Niveau natürlich deutlich geringer als in Russland, aber einfach für uns als Familie nochmal richtig, richtig cooles und schönes Abenteuer gehabt. Mhm. Ja.
Und die Schweizer Zeit hat dich fußballerisch noch einmal auch...
Ja, Schweizer Zeit wird immer in Erinnerung bleiben. Also meine Tochter ist dort geboren. Also natürlich ganz, ganz wichtig. Luzern, sehr viele Freunde kennengelernt. Vergleichbar mit Sturm Graz, finde ich, vom Verein her, also die Größe des Stadions, Fankultur richtig gut, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, und auch so, glaube ich, war für mich eine ganz angenehme Zeit, weil ich da sehr gut angekommen bin und deswegen macht es dann auch vieles einfacher. Ja.
Wir haben uns nicht wirklich festlegen können bei den besten Mitspielern, die man je gehabt hat. Es gibt aber auch die lustigsten, die man um sich gehabt hat. Und ich habe mit jemandem telefoniert, der dich da genannt hat. Und
der hat mich als lustigsten
gemeint, dass du als Mitspieler schon durchaus auch für Stimmung sorgen kannst. Wir hören mal rein, Georg Teigl.
Das Video ist schon mal, ja, es war einfach so, ich glaube, Vorbereitung war das. Ja, ich glaube, in Leogang waren wir da im Trainingslager und er ist nur sinnbildlich, hätte 100 andere Stories zu ihm, was er so abgezogen hat immer und uns immer zum Lachen macht eigentlich, also mit seinem Schmäh und mit seiner Art und seinem Lachen und ja, immer einen blöden Spruch drauf und einfach lieb, ganz neben seiner unglaublich guten Qualität als Spieler, weil viel, weiß ich nicht, ist dann immer vorgekommen, okay, man sieht dann im Fernsehen bessere Spieler, ja, die machen eigentlich nichts Besonderes, aber spielen mal dann am Platz und sowas, so jemand ist der Janci auch. Ja, mit dem spielst du oder gegen den spielst du und du merkst aber, was für Qualität er in den einfachen Dingen hat, in den Basics. Der macht es aber schneller, besser, cleverer, ganz einfach. Haben einfach so viel gute Momente gehabt zusammen, haben wir unseren ersten Titel gewonnen mit Salzburg zusammen damals. Hat mich super lieb aufgenommen auch, uns die Jungen auch, damals in Salzburg. Und das auf das werde ich mir immer dankbar sein. Ja, andere Geschichten wären noch ach gut, immer so Späße, die er gemacht hat, ja, sei es mit der Fernbedienung am Abend immer dumm zu hirschen und dann von außen die Sender umzuschalten, dass die anderen Spieler komplett durchdrehen schon oder Ansa-Schmäh ist, 20 Kleiderbügel und 10 Butterbrote aufs Zimmer bestellen zu irgendeinem Zimmer und derjenige kennt sich halt überhaupt nicht aus und denkt sich, Alter, was soll der Scheiß? Oder weiß ich nicht, wo wir zusammen in Thailand waren auf Urlaub und dann haben wir unsere Mario Balotelli-Masken aufgesetzt. Das war damals noch, wo er das Tor geschossen hat. Und dann haben wir eine kleine Tanzanlage für unsere Frauen gemacht. Auch richtig, richtig lustig. Ja, gibt's viele Dinge. Ich glaube, mein Herz, der Janci ist ein spaßiger Kerl, aber trotzdem, und nicht nur trotzdem, sondern er ist vor allem aber total tiefgründiger und ehrlicher und am Herzen, hättens guter Mensch. Und ja, ich finde es cool, dass er bei dir ist im Podcast und wünsche ihm alles, alles Liebe und liebe Grüße von mir. Ich hoffe, das war nicht zu lang. Enjoy.
Schon lang, waren schon ein paar Geschichten. Das Video, auf das er anspricht, das bist du mit der Quetschen. Beim Trainingslager, wo du Quetschen nachstellst. War das schon so deine Aufgabe im Team, dass man den Fernseher von den anderen umschaltet oder Butterbrote bestellt?
Naja, da habe ich schon vieles gemacht in Salzburg, muss ich dazu sagen. Also da ist mir viel Blödsinn eingefallen. Ich war ja damals mit Roman Wallner noch zusammen am Zimmer. Und der Leute, den habe ich von Sturm gut gekannt und ich war da relativ neid dabei, aber ja, da ist mir schon viel Blödsinn eingefallen, muss ich dazu sagen. Aber
tut aber einer Mannschaft doch gut, oder? Wenn, also genau um das geht es ja oft.
Ja, man ist halt übertreibt.
Ja, nein, also du brauchst immer ein bisschen Abwechslung.
Was ist da bei euch alles passiert?
Na, nichts, bei uns
brauchst du alles. Immer tolle Frau.
Nein, du hast meistens so zwei, drei drinnen, die ganz einfach auch für die Stimmung extrem, extrem wichtig sind. Und ich glaube, ja, er war genau so einer, aber man darf nicht vergessen, er war Antreiber auch und vor allem bei aller bei allem Humor, ja, den er mitbringt, ja, oder hat er diesen Fokus aufs Wesentliche nicht verloren, und genau um das ist es gegangen. Also du hast solche Spieler, die das ganz einfach umlenken können, die Hebel. Es gibt auch welche, die wollen lustig sein, aber verlieren dann im Spielen vorn. Also da musst du dann wieder zur Ordnung bitten. Also ja, wie gesagt, ich glaube, er war einer von diesen Ausnahmekönnern, die das ganz einfach drauf gehabt haben, und das macht solche Spieler auch aus, ja.
Hat man, also ist das auch, wenn man das so menschlich mitbringt, dass man das dann vielleicht diesen Spielwitz auch am Fußballplatz mitbringen kann?
Ich glaube, der Domi hat es perfekt erklärt. Mhm. Also ich war wirklich bei jedem Plätzchen dabei, mit jedem Spaß, aber war ganz genau gewusst, wenn es zum Training geht dann oder zum ernst. Spiel geht, dann muss ich funktionieren, dann sollte ich funktionieren. Da geht es jetzt die 1,5 Stunden darum, dass ich Leistung zeige, und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Alles, was drumherum passiert, und natürlich, also es hat ja einen Hübsch Stevens gegeben, der das
nicht immer so gesagt hat,
Mianchi lach nicht so viel oder tu das nicht so viel. Aber der war dann auch immer wieder gut gelaunt, wenn es dann am Platz wieder funktioniert hat. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn es dann leistungstechnisch da keine Probleme gibt, dann darf man sich ja den einen oder anderen Spaß erlauben und nicht übertreiben, weil ich glaube, es ist schon immer wichtig, dass das dann einer immer respektvoll runtergeht. Aber wir haben schon sehr viel lustige Sachen dann damals auch passiert, ja.
Lustige Zeit in Salzburg, auch eine erfolgreiche Zeit. Erfolgreich war es bei dir bei der Austria auch. Zum Schluss dein letzter Meistertitel, auch unter einem Investor, damals Frank Stronach. Wie hast du die Zeit bei der Austria dann noch wahrgenommen, so als Abschlussfrage?
Ja, in erster Linie musste ich dann wieder den schottischen Club verlassen, weil es dort ganz einfach bergab gegangen ist mit den Geldern und so weiter. Die BBC, die damalige Fernsehstation, ist ausgestiegen aus der ganzen Liga, und das Geld wurde sehr, sehr knapp. Jetzt mussten alle die Legionäre oder die zu viel verdient haben, mussten das Land verlassen. Nein, mussten ganz einfach gehen. Mhm. Ja, dadurch, dass ich ja nicht mehr der Jüngste war, hat es mich dann schon wieder nach Hause getrieben und zur Austria. Habe aber das Glück gehabt, dass ich in eine extrem starke Truppe da zurückgekommen bin, und unter Walter Schachner, der Trainer war. Und wir haben dann noch einmal den Meistertitel nach Favoriten gebracht, auch wenn unter der Meisterschaft eine kleine Veränderung stattgefunden hat.
Kam dann Christoph Daum
auf einmal zum Verein, und Schoko Schachner wurde entlassen, was bis heute keiner weiß, warum.
Als Tabellenerster, glaube ich, oder?
Richtig, ja. Ja, wir haben eigentlich mit ihm schon den Meistertitel klar gemacht. Also die anderen haben sie dann feiern lassen.
Hätte es nicht gebraucht. Aber gut, ja, so kommen die Geschichten zusammen. Und bei der Copa Pelé weiß ich ja, dass Walter Schachner auch noch einmal aufläuft und danach den einen oder anderen verwertet. Hat mich sehr gefreut, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir über eure Karrieren und über eure Geschichten sprechen haben können. Ich bin in der Gruben dabei, 25.07. Sehr schön. Sehe ich euch beide?
Ich hoffe. Das entscheidet der Toni und der Peter, glaube ich.
Bei dir geht es auch noch um ob du fit bist, oder?
Nein, ich bin fit.
Gut, aber wir nehmen nichts vorweg.
Dabei.
Peter Fackelt und Toni Pfeffer sollen das entscheiden, wer einberufen wird, dann in der Gruben. Aber wenn ihr dabei sein wollt, dann unbedingt auf die Website gehen. Tickets gibt es dort zu kaufen. Copa Pelé Website, da gibt es alle Informationen. Und ansonsten unbedingt bei der nächsten Folge wieder reinhören. Wir freuen uns auf euch.